hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern.
Hallo und grüß dich, lieber Zuhörer, zu Folge 3 unseres Podcasts rund um Survival, Bushcraft und Outdoor. Hier sitzt noch Fabian. Grüß dich, Fabian.
Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer.
Ja, hallo. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was wir als besonders spannend finden. Es geht nämlich um Ausrüstung. Stell dir mal vor, du bist irgendwo im Nirgendwo gestrandet. Und wäre es da nicht großartig, wenn deine Überlebenschancen um ein Vielfaches steigen könnten? Tatsächlich ist es nämlich möglich, wenn du mit der richtigen Ausrüstung losgezogen bist. Und das Beste ist, es sind wirklich nur wenige Gegenstände, die zur essentiellen Überlebensausrüstung gehören. Und ich würde gerne jetzt mit einem Gegenstand anfangen, der dir als Zuhörer bestimmt schon eingefallen ist. Und bestimmt auch schon Fabian, nämlich dein Messer. Fabian, bist du da bei mir? Siehst du das auch so, dass das Messer eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern es ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand, wenn man loszieht?
Ja, absolut. Also das Messer ist so eigentlich das Universaltool, ne? Also wir können so viel mit dem Messer anstellen. Wir können es benutzen, um ganz einfache Äste zu schnitzen, um uns einen Unterschlupf zu bauen, um uns mögliche Nahrung zu zerteilen oder zubereiten. Das Messer ist unsere Universallebensversicherung, wenn wir die urbanen Gefilde verlassen.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Es ist auch, glaube ich, egal, ob du jetzt ein kürzeres Bushcraft-Messer benutzt oder ein langes Survival-Messer hast. Es kommt natürlich auf deine Ansprüche drauf an, was du draußen machen willst oder musst. Also ein größeres und schweres Messer bietet sich natürlich besser zum Hacken an, wenn du jetzt zum Beispiel Äste oder größere Stämme auch mal durchtrennen musst.
Ja.
Es ist völlig egal, was du für ein Messerliebhaber bist. Ich finde, es sollte nur eins sein. Es sollte scharf sein, robust und sicher anzuwenden sein. Und das ist für mich auch dann ein gutes Messer. Es sollte auch gut in deiner Hand sitzen. Deshalb ist es ja auch so individuell, was du für Messer benutzt. Also ich mag Messer, die ich wirklich lange tragen kann, ohne dass ich Ermüdungserscheinungen bekomme in meiner Hand oder dass sich irgendwie Blasen bilden, ja, nach dem Schnitzen, nach einer halben Stunde.
Und es sollte vor allem auch ein Messer sein, das du kennst. Also es macht, finde ich immer, es macht keinen Sinn, mit einem ganz neuen Messer, das du noch nie benutzt hast, loszuziehen und gleich dich möglicherweise in unbekanntes Terrain zu begeben, sondern gerade wenn das, je unbekannter das Terrain ist, auf das du dich begibst, desto eher musst du deine Ausrüstung aus dem FF beherrschen. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja unterschiedliche Messer für unterschiedliche Zwecke und dementsprechend ist es auch wichtig, dass du genau weißt, was kann dein Messer und was kann es nicht und was kannst du mit dem Messer und was kannst du damit nicht.
Ja.
Und dementsprechend sollte das Messer unbedingt ein Gegenstand sein, mit dem du sehr, sehr, sehr vertraut bist.
Auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Nur ein Messer dabei zu haben, ist zwar gut, aber man sollte sich auf jeden Fall auch auskennen mit dem Messer. Also man sollte die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Messer können und vorher mal geübt haben, am besten schon lange und das alles im FF beherrschen. Weil dann kannst du dein Messer auch effizient und sicher und auch schnell einsetzen. Mhm. Wenn du natürlich jetzt in einer Notsituation bist und weißt irgendwie gar nicht, ja, wie fälle ich denn jetzt so einen kleinen Baum mit dem Messer, weil ich jetzt einen langen Stab brauche und du musst erst überlegen, wie du das machst und hast es vorher noch nie gemacht, ja, dann wirst du dafür ziemlich lange brauchen, du wirst vielleicht Fehler machen. Also wichtig ist, vorher üben, die Messerskills halt beherrschen.
So ist es, genau.
Ja.
Ich glaube, du hast dazu auch schon mal auf deiner Seite einen Messerbasiskurs veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt. Den kann man hier durchaus auch nochmal erwähnen. Gerade für Anfänger ist das durchaus nützlich.
Der ist wunderbar. Da lernst du alle Messerschnitztechniken und auch alle anderen Fertigkeiten, wie zum Beispiel ja, Stöcke durchtrennen oder Holzpflöcke schnitzen oder Feathersticks machen. Ja, was gehört noch zu dem Messer?
Genau, ich denke, du stimmst mir dazu, wenn ich sage, ein Messer ist nur so gut, klar, wie die Fähigkeit, die du damit beherrschst, aber auch ist auch nur so gut, solange es noch scharf ist. Denn das Verletzungspotenzial steigt exponentiell mit der Unschärfe deiner Klinge. klingt jetzt sehr theoretisch, aber es ist tatsächlich so, dass Messer, die besonders stumpf sind, eine höhere Gefahr bieten, dass man sich oder andere damit verletzt. Einfach, weil man beispielsweise mehr Kraft aufwenden muss, um ein gleiches oder ähnliches Ergebnis zu erzielen. Und viel Kraft, viel Druck beherbergt auch immer so die Gefahr, dass unkontrollierte Bewegungen durchgeführt werden, dass das Messer, und wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist, eben nicht in die Richtung arbeitet, in die du es vorgesehen hast.
Ja.
Und deswegen würde ich zu unserer Liste der, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir zusammentragen werden, aber zu unseren essentiellen Gegenständen würde ich auch immer einen Schleifstein mit hinzufügen.
Ja, das empfehle ich auch. Zum Beispiel habe ich selber einen Schleifstein, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das ist der Falkniffen DC4 Schleifstein. Der ist so 3,2 x 10 cm lang. Der passt wirklich problemlos in jede Tasche. Und der hat eine Keramikoberfläche und ein Diamantpulver, eine Diamantpulveroberfläche. Und damit kannst du wunderbar erstens Metall abtragen und dann dein Messer auf Schärfe bringen. Und am idealsten ist es natürlich noch, wenn du einen Ledergürtel dabei hast, weil dann kannst du dein Messer am Ende auch nochmal abziehen über den Ledergürtel. Mhm. Und bekommst nochmal so eine richtig feine Schärfe hin. Also ich merke das immer beim Schärfen meiner Messer, wenn ich die mit dem Schleifstein geschliffen habe und danach noch über einen Ledergürtel ziehe oder über allgemein über ein Lederstück, dann wird das, kriegt das nochmal so eine richtige Schärfe. Also ich habe sogar das Gefühl, das schärft sich, das steigert sich nochmal um ja, 15-20% die Schärfe. Also ich, das ist fantastisch. Ist so ein Geheimtipp, würde ich immer machen, das Messer über ein Leder abziehen.
Ja, man sieht das ja manchmal auch in alten Filmen, wenn, oder was heißt in alten Filmen, in Filmen, die so einen historischen Kontext haben, wenn dann Herren früher sich mit einem Rasiermesser rasiert haben, die hatten dann auch so ein Abziehleder.
Genau. Ja, kann man sich auch wunderbar selbst machen, ja. Also ein Stück Holz und vielleicht hast du irgendwo noch ein bisschen raues Leder liegen, dann kannst du das selber bauen und brauchst es auch nicht kaufen. Ja, und im Gegensatz zu einem anderen Schärfstein ist auch dieser empfohlene DC4-Schleifstein ohne Öl und ohne Wasser nutzbar. Also du brauchst es nicht anfeuchten oder du brauchst auch kein Wasser, sondern du kannst einfach im Feld, wenn du anfängst, dein Messer zu benutzen, schärfst du vorher einfach kurz dein Messer mit dem Schleifstein. Ist eine wunderbare Möglichkeit, auch das zu üben und sich anzueignen, wie man Messer schärft. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die ein Messer besitzen, Angst haben, das zu schleifen. Weil sie denken, sie könnten es kaputt machen oder es wird eben noch stumpfer. Ja, ist verständlich, so ging es mir am Anfang auch. Aber dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt nimmst du das billige, das günstige Mora-Kniff-Companion-Messer und schleifst es halt mal. Und ja, das wurde auch am Anfang stumpfer, aber es wurde dann immer besser und immer besser. Und mit der Übung wirst du auch immer besser. Ja, und irgendwann kriegst du dein Messer ratzfatz auf eine gewisse Schärfe, die dir völlig rausreicht, wenn du draußen unterwegs bist.
Genau. Kommen wir zum nächsten Gegenstand, der essentiell ist. Und ich behaupte, es ist der Feuerstahl oder Zündstahl. Gibt es verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten dazu. Aber ich glaube, Feuerstahl ist so der geläufigste. Warum? Das ist eine Art und Weise, Feuer zu machen, die sehr witterungsbeständig ist. Denn diese Feuerstähle haben alle die Eigenschaft, dass sie selbst, wenn es besonders feucht ist oder wenn es stark regnet, trotzdem einen sehr heißen und effizienten Funkenflug ermöglichen. Im Gegensatz zum handelsüblichen Feuerzeug ist es ja so, dass dieses oftmals nicht funktioniert, wenn es einmal feucht geworden ist, wenn der Feuerstein feucht geworden ist oder auch bei Streichhölzern, wenn die durchnässt sind. Deswegen Feuerstahl, mein Tipp für die Liste der essentiellen Gegenstände.
Auf jeden Fall. Also mit dem Feuerstahl, das geübt. Vorher natürlich, entzündest du so schnell ein Feuer mit dem richtigen Zunder und wenn du das richtig drauf hast, dann willst du eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Also es macht auch richtig Spaß. Ne?
Ja.
Und der Feuerstahl ist nicht zu ersetzen mit dem Feuerzeug oder mit dem Streichholz, da bin ich völlig bei dir. Mit dem Feuerstahl, selbst mit den kleinen Feuerstählen, machst du ja 2.000, 3.000 Zündungen, ja, und selbst bestimmt noch mehr, wenn du damit gut umgehst. Und auch der riesen Pluspunkt, den du ja erwähnt hast, der kann auch nass werden, ja. Wenn der ins Wasser fällt, überhaupt kein Problem, kurz trocknen lassen und danach kannst du wieder Funken erzeugen. Ich habe schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit Feuerstählen von Light My Fire. Das ist eine schwedische Firma, die das schon, die Feuerstähle schon wirklich sehr lange herstellt. Und da gibt es verschiedene Variationen, die Army-Variante, Mini und Scout. Das ist ganz egal, welche du dann auch nimmst, die sind alle echt gut.
Ja.
Und ich glaube, die neueren, die haben sogar eine Pfeife an ihren, an diesem Plaste-Schaber. Da ist sogar eine Pfeife mit dran. Das heißt, da hast du noch ein Tool mehr mit in deiner Toolbox und kannst auf dich aufmerksam machen mit einer Pfeife zum Beispiel, wenn du verloren gegangen bist oder dich verlaufen hast.
Ja. Man muss, na, generell wie bei allen Gegenständen, die zu kaufen sind, immer auch erwähnen, dass man da sehr stark A, nach Erfahrungsberichten von anderen Käufern, anderen Nutzern gucken sollte, denn ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Feuerstahl erwischt, der mir überhaupt nicht gefallen hat, also der leider ein Fehlkauf war. Das war ein günstiges Modell von Moraknif, was nicht heißt, dass jetzt alle von Moraknif schlecht sind, aber da hatte ich ein, vielleicht war das ein Montagsmodell, wie man immer so schön sagt, aber der war nicht besonders gut, aber generell Feuerstahl, sehr gute Empfehlung.
Ja, und wenn du zum Beispiel als Zuhörer jetzt mehr wissen willst, wie man mit dem Feuerstahl ein Feuer entzündet, da haben wir ja unsere erste Podcast-Folge auch zum Thema Feuer gemacht. Da gehen wir auch nochmal über den Zunder ein und Anzündmethoden, was es auch sonst noch gibt. Aber zum Beispiel auch gehen wir da auf Zunder ein, auf Birkenrinde, Kienspan. Dann schau dir oder hör dir mal diese Folge an, die ist auch wirklich interessant. Da gehen wir nochmal ein bisschen näher auf die ganze Methode zum Feuermachen ein.
Genau.
Okay, wir haben jetzt, glaube ich, drei Gegenstände schon. Das Messer, den Schärfstein und den Feuerstahl. Was fällt dir noch ein, Fabian?
So ein bisschen natürlich auch berufsbedingt. Ist für mich immer besonders wichtig, geh niemals, fast noch wichtiger als das Messer, ohne ein Erste-Hilfe-Set aus dem Haus. Klar, du brauchst das Messer, um alle wichtigen Sachen zu machen, die du dir vornimmst und für jedes Abenteuer, was du draußen erleben willst. Aber das Abenteuer dauert nur so lange, bis du dich verletzt. Was hoffentlich nicht eintritt. Aber wenn du dich verletzt, ist das Abenteuer schnell vorbei und dann hast du auch mit dem Messer nicht mehr so viel Spaß und vor allem auch keinen Nutzen. Deswegen ganz wichtig, ein Erste-Hilfe-Set. Und es reicht für die meisten Leute völlig aus, wenn man ein Erste-Hilfe-Set nimmt, das in vielen verschiedenen Shops fertig zusammengepackt angeboten wird. Das reicht für die meisten Verletzungen. In der Regel sind die gängigsten Verletzungen, die du im Wald davonträgst, Schrammen, vielleicht mal eine Platzwunde, weil du dich an einem Ast stößt, Schnittverletzung, oberflächliche, oder ja, vielleicht mal ein Insektenstich, eine Verstauchung oder eine Überdehnung eines Gelenkes, und das war es im Großen und Ganzen schon.
Ja.
Und dafür reichen diese universellen, ich will jetzt nicht Survival-Kits sagen, aber diese universellen Erste-Hilfe-Kits, die es da gibt von Tatonka und wie die Marken alle heißen, reichen in der Regel völlig aus.
Ja, das denke ich auch. Da ist schon alles zusammengepackt und das Wichtigste drinne.
Genau.
Wenn du dich jetzt, ja, wenn man sich jetzt näher damit beschäftigt, dann würde ich jetzt zum Beispiel noch ein paar andere Sachen einpacken, vielleicht nochmal Schmerztabletten und so weiter. Ja. Aber das wäre fast schon eine eigene Podcast-Folge wert, was gehört in so ein Erste-Hilfe-Set mit rein.
Das können wir gerne mal machen.
Ja, und ich bin da auch bei dir. Schnittverletzung wird das meiste sein, was dort auftreten wird, gerade wenn du eben mit scharfen Gegenständen arbeitest, mit dem Messer zum Beispiel. Deshalb auch, mach dich nochmal schlau zur Messersicherheit. Da gibt es viele wichtige Punkte, zum Beispiel, dass du mit deinem Messer natürlich vom Körper wegschnitzt. Es gibt aber auch Schnitztechniken, die gehen zum Körper hin, die sind aber nicht gefährlich. Ja, das kann man machen und das gibt es auch und das ist auch völlig legitim. Aber zum Beispiel solltest du nicht zwischen deinen Beinen schnitzen, ja, weil dort, wenn du dich dort schneidest in deinen Oberschenkel, kann es passieren, dass du eben die Arterie triffst und das ist dann wirklich schon ein Riesenproblem, wenn du das machst. Deshalb zum Beispiel links oder rechts vom Körper schnitzen. Das würde ich als allererstes empfehlen. Oder natürlich das scharfe Messer, wie wir es angesprochen hatten. Das Messer immer schön scharf halten und auch, ja, zum Beispiel das Messer nicht drückend verwenden, sondern schneidend. Aber das ist alles jetzt, das wäre jetzt zum Beispiel auch wieder eine neue Podcast-Folge wert, dass wir uns über die Messerfertigkeiten mal unterhalten. Ja, es gibt so viel noch zu erfahren und
wir haben noch so viele Themen. Wir haben noch so viele Themen, über die wir reden
müssen. Und wir können ja auch selber noch so viel dazulernen. Ja, Erste-Hilfe-Set. Finde ich auch gut.
Ja, absolut.
Was ich gemerkt habe, wenn du eine Axt dabei hast, kannst du dich ja wirklich nochmal ein bisschen ernsthafter verletzen. Gerade wenn die Axt halt schief fliegt an deinem Bein oder irgendwo anders hin. Das sind dann keine kleinen Schnittverletzungen meistens mehr. Wenn du die mitnimmst, würde ich dir empfehlen als Zuhörer, mach vorher nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs wirklich. Oder frisch den auf oder schau dir wenigstens ein paar Videos an und üb das mal, wie man einen Druckverband macht. Ein Druckverband machst du eben dann, wenn die Blutung nicht mehr aufhört. Und ja, bei einer Axt kann das auf jeden Fall passieren und den solltest du schon beherrschen. Und das finde ich auch wirklich wichtig, dass man einen Druckverband machen kann, wenn man eben mit schwerem Werkzeug hantiert, wo diese Verletzungen auch entstehen können.
Absolut, ja. Wie bei jedem Tool, was wir hier übrigens erwähnen, ist immer vorausgesetzt, ihr oder du Zuhörer, dass du wirklich dich damit auseinandersetzt und nicht nur Ausrüstung sammelst, sondern dass du eben auch dich damit auseinandersetzt, dich selber schulst und dir Techniken aneignest. Und das gilt sowohl für das Messer als auch über den Feuerstahl und selbstverständlich und ganz wichtig vor allem auch in Erste-Hilfe-Techniken.
Ja. Und es kommt auf jeden Fall auch drauf an, wo du jetzt deine Reise hinmachst. Ja. Also, sag mal, wenn wir Fabian jetzt in die russische Taiga ziehen würden, da würde ich definitiv vorher nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen und die Materialien mitnehmen, dass ich auf jeden Fall einen Druckverband machen kann. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber hier kurz um die Ecke in den Wald fahre, dann brauche ich nicht so viel mitschleppen. Ja. Da brauche ich jetzt nicht noch Wunddesinfektionsspray mitnehmen und vielleicht eine Zeckenzange. Ja, das kann ich auch zu Hause machen. Ja. Mhm. Ich kann nicht einfach zum Arzt hier ins Krankenhaus fahren oder ich kann einen Krankenwagen rufen. Hier habe ich immer Handyempfang. Und das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich jetzt wirklich mal in der Wildnis bin, dann stelle ich auf jeden Fall meine Ausrüstung nochmal anders zusammen. Ja, das ist klar. Und vielleicht hättest du jetzt auch diesen Gedanken als Zuhörer gehabt. Ja, warum nehmt ihr denn nicht das mit oder das? Es kommt immer wieder auf den Ausflug drauf an. Wo geht's denn hin? Wie weit ist es weg bis zur nächsten Versorgung, bis zur nächsten Stadt? Ja, ja, wie lang bleibe ich? Bleibe ich eine Nacht? Bleibe ich 2 Wochen? Also das kommt natürlich immer auch auf deine Reise drauf an.
Genau so ist es. Gut, egal wo die Reise hingeht, wichtig ist, dass wir uns einigermaßen verpflegen können. Mhm. Deswegen ist der nächste essentielle Gegenstand, es ist eigentlich eine Kombination aus mehreren Gegenständen, aber sie gehören irgendwie zusammen. Deswegen ist das nächste Pairing an Gegenständen, so möchte ich das mal sagen, ist eine Wasserflasche und ein Metallbecher, ja, der möglichst unbeschichtet sein sollte. Warum? Wir brauchen Flüssigkeit, wenn wir uns bewegen, der Körper transpiriert, wir schwitzen. Selbst durch Atmung, durch einfache Atmung verlieren wir Feuchtigkeit. Durch unseren Toilettengang verlieren wir Feuchtigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch auf kürzeren Touren, genauso wie auf längeren Touren, regelmäßig an unsere Versorgung denken. Deswegen ganz wichtig eine Wasserflasche. Mhm. Der Metallbecher ist daher wichtig, wenn unser Wasser mal ausgeht und wir vielleicht aber einen Fluss in der Nähe haben oder auch einen See, einen Teich und wir uns nicht sicher sein können, dass das Wasser genießbar ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir einen Gegenstand dabei haben, in dem wir Wasser abkochen können.
Ja, genau. Feuer können wir ja schon machen. Wir haben ja den Feuerstahl dabei und damit kriegst du auf jeden Fall ein Feuer an, wenn du trainiert hast. Und jetzt haben wir den Metallbecher und können damit Wasser abkochen und das halte ich für wirklich lebensnotwendig, weil ohne Wasser machst du halt, man sagt immer 3 Tage, aber nach einem Tag geht schon das Problem los, ja. Also die trockene Zunge und den trockenen Mund und die Kopfschmerzen, die willst du auch nach einem Tag nicht haben.
Ja.
Natürlich bist du dann noch fähig, weiterzuziehen und Richtung Zivilisation zu streben, aber es wird schon problematisch nach einem Tag ohne Wasser. Mhm. Und deshalb wirklich essentiell nochmal der Becher zum Abkochen. Ja, es gibt auch Möglichkeiten, dass man ohne Becher Wasser abkochen kann, zum Beispiel mit heißen Steinen und einer Erdkuhle oder einer anderen Kuhle, zum Beispiel ein Baumloch von einem Baumstumpf und so weiter. Aber ist vielleicht nicht ganz so sicher und matschiges Wasser ist auch nicht so lecker. Deshalb ein Becher ist halt wunderbar nutzbar dafür. Und wie du es gesagt hast, Fabian, der sollte unten an die Wasserflasche dran passen. Ja, ich habe zum Beispiel eine Kombination. Da benutze ich die Nalgene, 1 Liter Trinkflasche mit dieser großen Öffnung. Mhm. Und unten passt dann ein Tatonga-Becher rein. Der passt 500 Milliliter rein und das passt wunderbar zusammen. Ja? Also das nimmt ja keinen Platz weg. Die lassen sich einfach wunderbar kombinieren. Mhm. Und das packe ich alles in einen Tasmanian Tiger Bottle Holder. Da passt die Flasche rein mit dem Becher. Also das verschwindet dann alles und das kann an den Gürtel. Und dann ist es sicher verstaut.
Ja. Ja, das ist ein super Tipp. Gerade weil du eben auch sagst, das passt an den Gürtel, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir jetzt hier nennen an Gegenständen, sind potenziell Sachen, die direkt am Gürtel verstaut werden können, die gar nicht in den Rucksack hinein müssen. Denn manchmal ist es ja so, man weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Touren ihr da draußen geplant habt, aber vielleicht verliert man mal den Rucksack. Oder der Rucksack stürzt irgendwo einen Abhang runter, fällt in unwegsames Gelände, ihr kommt nicht ran. Oder ihr seid bei eurem Lagerfeuer, das ihr gemacht habt, eingeschlafen, euer Rucksack ist umgekippt, ihr wart unachtsam, ist im Feuer gelandet. Hupsi, die Ausrüstung ist verbrannt oder eben nicht mehr so nutzbar. Oder ihr müsst fliehen, weil ihr seid irgendwo in den Karpaten unterwegs und ein Bär ist auf euch aufmerksam geworden. Wer weiß, ich spinne jetzt Sachen zusammen, aber ihr habt auf jeden Fall keinen Zugriff mehr auf diesen Rucksack. Ja. Was ihr aber wahrscheinlich bei euch haben werdet, sind die Dinge, die ihr am Körper tragt, eben am Gürtel. Mhm. Und deswegen ist das ein super Tipp mit diesem Bottle Holder. Und deswegen sind auch alle Dinge, die wir euch hier empfehlen in der Liste, Dinge, die ihr am Gürtel beziehungsweise direkt am Körper tragen könnt.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil es kann in der Tat, wie du es gerade gesagt hast, passieren, dass dein Rucksack einfach abhanden ist. Und dann hast du vielleicht nur noch das Messer am Gürtel. Und das ist zwar schon super, wenn du das hast und wenn das so ist, aber spätestens, wenn du Durst kriegst, kriegst du ein Problem. Also mach die Dinge an den Gürtel, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, was können wir noch mitnehmen oder was sollten wir noch mitnehmen? Ich finde unheimlich wichtig, Orientierung und Navigation. Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind jetzt nicht in Deutschland oder nicht in Europa, wo wir so richtige Wildnis fast nicht mehr haben. Also Wildnis bedeutet für mich oder ist so definiert, dass der Mensch dort noch nicht eingegriffen hat. Ja.
Ja.
Und ja, wir brauchen ja in Deutschland nur durch den Wald laufen und mal überspitzt gesagt, nach einer halben Stunde kommen wir auf irgendeine Straße wieder, spätestens auf irgendeinen Weg, irgendeinen Waldweg mit irgendeinem Wegweiser und wir finden wieder raus in die Zivilisation. Aber wenn wir jetzt wirklich mal in Kanada sind oder in Russland oder im Orient und so weiter, wenn du dort keinen Kompass hast und nicht navigieren kannst, dann bist du im Grunde aufgeschmissen. Mhm. Ja, natürlich ist eine Karte gut und ein Kompass, die zwei Sachen, aber auch selbst ohne Karte, wenn du weißt, wo Norden ist und einen Kompass dabei hast, dann fühlst du dich viel sicherer und du kannst deinen Weg bestimmen. Mhm. Und es gibt schöne Kompasse, nennt man das Kompasse?
Kompanten. Ich glaube, ja.
Ja, gut. Also es gibt gute Modelle, wo das sogar noch ein Spiegel dabei ist. Ja, mit dem Spiegel kannst du ja auf dich aufmerksam machen und jemanden blenden zum Beispiel. Mhm. Und solche Kompanten würde ich dann auch empfehlen. Die gehen so, ich glaube, bei 30, 40, 50 Euro los. Da kriegst du schon wirklich gute Modelle.
Ja. Mein nächster Tipp geht in dieselbe Richtung. Mhm. Jetzt, es wirkt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, denn wir wollen ja eigentlich raus aus der Zivilisation, um unsere Ruhe zu haben und um wegzukommen von dem ganzen Dreck, den die Menschen hinterlassen und den ganzen Lärm nicht bei uns haben und auch diese Schnelllebigkeit. Aber ich empfehle trotzdem dringend, nehmt euer Mobiltelefon mit. Mhm. Nicht unbedingt, um den nächsten Instagram-Post sofort zu teilen. Klar, das ist toll, das macht uns allen Spaß, aber es hat auch den Vorteil, wenn euch wirklich mal was passiert, ihr euch verlauft oder ihr umknickt, euch den Knöchel brecht, wie auch immer, ihr könnt nicht mehr vorwärts, aber ihr wisst, wo es lang geht, aber ihr kommt da einfach nicht hin, dann habt ihr mit dem Handy trotzdem die Möglichkeit, euch Hilfe zu rufen, Krankenwagen zu rufen, Rettungsdienst zu alarmieren oder auch Freunde, Bekannte, Familien Bescheid zu sagen, hört zu, ich bin irgendwo hier zwischen Buxtehude und München und hol mich mal ab. Mir geht's nicht so gut.
Ja.
Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir sind in der eben angesprochenen russischen Taiga, wo ich vielleicht kein Handynetz habe, habe ich dennoch die Möglichkeit, an meinem Smartphone, an meinem Mobiltelefon, sofern ich denn noch genug Akkuleistung habe, das GPS-Signal einzuschalten. Natürlich ist das GPS-Signal in der Wildnis, also in der echten Wildnis, nicht mehr ganz so genau wie in der Zivilisation, weil keine Antennenmasten da sind, die irgendwo mein Signal weiterleiten können. Und dadurch ist mein Radius, in dem ich mich befinde, nicht mehr ganz so präzise auszumachen. Aber gerade in sehr, sehr weitläufigen Gebieten, wie zum Beispiel in Sibirien oder auch in Kanada, ist es schon eine große Hilfe, wenn der Suchradius von möglichen Rettungskräften vor eurer Position schon eingeschränkt werden kann auf 10 Kilometer. Damit erleichtert ihr diesen Menschen ungemein die Suche nach euch. Und deswegen ist mein weiterer Tipp, nehmt euer Smartphone mit, auch wenn ihr keinen Kontakt haben wollt zur Außenwelt, wenn ihr nichts mit denen zu tun haben wollt, wenn ihr Ruhe haben wollt, macht den Ton aus, macht den Flugmodus ran, macht es ganz aus, aber habt es dabei für den Fall der Fälle, dass ihr, falls ihr es benötigen solltet.
Ja, es klingt so banal, ne?
Ja.
Aber es ist so, Es ist trotzdem so unheimlich wichtig. Also es klingt so selbstverständlich, dass man auch immer sein Handy dabei hat, aber das gehört für mich so alles zu diesem Aspekt, dass ich risikolos und sicher meine Ausflüge plane. Mhm. Und das ist so für mich, gehört das eh so zur ersten, zu so einer ganz wichtigen Survival-Regel. Geh keine Risiken ein. Ja? Mhm. Jedes Risiko birgt irgendeine andere Gefahr, Verletzungen und so weiter. Und umso sicherer du losgehst, umso selbstbewusster bist du ja auch und umso mutiger und umso angenehmer wird auch dein Ausflug.
Ja.
Ja, eine gute Vorbereitung macht mich zum Beispiel sicher. Mhm. Ich kann dadurch viel besser dann auch in der Wildnis schlafen. Ich kann viel besser und selbstbewusster und sicherer mit meinen Sachen umgehen. Eine Planung macht mich eben sicher. Und
ja,
das gehört auch dazu, dass man das Handy mitnimmt. Und ich war jetzt auch schon mal auf mehr Tagesausflügen und da ist mir aufgefallen, nimm nicht nur das Handy mit oder besorg dir ein Handy, was lange hält. Ja, der Akku. Mhm. Also mein Mobiltelefon nach einem Jahr gekauft, muss ich alle 1-2 Tage schon laden. Ne? Mhm. Klar, wenn du es ausmachst, super Tipp von dir, Fabian, dann nimmt es natürlich keinen Strom. Das ist wunderbar, das sollte man dann auch wirklich machen. Aber es gibt ja noch die alten, guten Nokia-Modelle, die eine Woche halten. Ja, gut, da hast du kein GPS. Ne?
Doch, aber es gibt ja welche, die haben ja auch GPS. Also gerade so diese Spätphase der 2000er. Also der Nullerjahre, möchte ich mal sagen, oder auch der 90er, die hatten ja sogar GPS.
Ah, gut.
Ja.
Ja, na dann ist das umso besser. Also ich weiß noch, meine älteren Modelle, meine Smartphones oder Handys, hießen sie da ja noch.
Genau.
Die haben ewig gehalten, ja, eine Woche lang der Akku.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Tage rausfahre, dann habe ich immer auch ein Solarladegerät dabei mit einer Powerbank. Für alle Fälle, weil ich weiß, wenn ich hier noch 1-2 Fotos mache hier für den Blog, für die Webseite oder auch mal für mich selber, dann ja, geht der Strom einfach runter beim Handy, die Energie, und dann muss ich meistens auch aufladen.
Ja. Was übrigens diese alten Telefone noch für einen Vorteil haben, ist, die sind viel robuster als moderne Smartphones.
Mhm. Ja.
Also
ja, ja, stimmt.
Fällt so ein früher mal gesagt, so ein alter Nokia-Knochen, wenn der mal runterfällt, da ist eher ein Loch im Waldboden als im Display, ja, ja, oder irgendwo am Gehäuse.
Du hast recht, die Dinger, die waren richtig robust. Also da ging nie eins kaputt bei mir.
Ja.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon echt gute Ausrüstungsgegenstände hier zusammengetragen, die alle ihre Berechtigung haben und ja, die nicht fehlen sollten. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass diese Ausrüstungsgegenstände dir nicht viel bringen, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen musst. Ja, also einen Kompass anwenden, muss man lernen. Mit dem Messer richtig umgehen, muss man lernen. Mit einem Feuerstahl umgehen, muss man üben. Also, es kommt mal wieder auf dich drauf an, als Zuhörer jetzt. Was machst du? Was hast du schon gemacht? Was möchtest du noch üben? Kannst ja auch mal eine Liste machen. Wo sind deine Prioritäten? Was möchtest du vielleicht in einem halben Jahr können? Es gibt ja so viel Anleitung im Netz und so viele Videos und man kann so viel lesen darüber. Man kann alles lernen. Und es ist eben auch unheimlich wichtig, dass man sich die Dinge aneignet, damit man sie auch anwenden kann. Mhm. Denn umso geschickter und erfahrener du bist, desto weniger musst du dich natürlich auf deine Gegenstände verlassen. Ja, dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn dein Ausrüstungsgegenstand kaputt geht oder du ihn wirklich mal verlierst. Ja, dann kannst du ihn vielleicht ersetzen mit anderen Sachen. Zum Beispiel den Kompass kannst du dann ersetzen mit anderen Möglichkeiten, die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Das gibt es ja auch.
Ja.
Ja. Gut, was wäre noch wichtig? Die Ausflüge planen, das hatte ich gesagt.
Mhm.
Ja, dass man vorher Bescheid sagt, wo ist man denn unterwegs, gell?
Ja.
Seiner Familie, seinen Freunden, seiner Mama. Hier, pass mal auf, ich bin jetzt hier eine Nacht unterwegs und da in diesem Bereich verkrümel ich mich. Und wenn ich morgen Mittag nicht da bin, dann musst du bitte anfangen, mich zu suchen.
Genau. Ja, ich denke, wir haben jetzt viele Gegenstände und auch viele nützliche Tipps zusammengetragen. Ich glaube, wir waren jetzt bei 7 in etwa oder so. Spannend wäre es natürlich jetzt nach der Frage, was finden unsere Zuhörer? Was sind für die wichtige Gegenstände? Und das wäre toll, wenn ihr uns irgendwie anschreiben könntet auf der Website Survival Kompass oder auch auf Instagram, wo auch immer, und uns mal Feedback gebt zu dieser Folge natürlich. Wie hat es euch gefallen? Aber auch, was sind denn für euch die wichtigen Gegenstände? Welche wichtigen Gegenstände habt ihr immer dabei, wenn ihr eine Tour in die Wildnis oder in den Wald, in die Berge plant, was darf für euch nicht fehlen? Das würde mich mal sehr interessieren.
so wirklich die essentiellen Gegenstände.
Mhm, genau.
Wo ich jetzt sagen könnte, okay, wenn ich jetzt meinen Tarp vergessen habe, ja, oder mein Schlafsack, kann ich mir ja mit meinem Messer dann wieder Sachen herstellen. Und genau, was wären eure Top 7 Gegenstände? Oder was wären deine als Zuhörer jetzt? Und wenn du uns zustimmst und sagst, hey, Martin, Fabian, das sind schon tolle Gegenstände, die würde ich auch mitnehmen, dann schreib uns doch, was würdest du jetzt noch weiterhin mitnehmen, zum Beispiel um deine Top 10 Liste zu erstellen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir alle davon profitieren könnten und es eine interessante Diskussion wird. Was ist für euch wichtig? Ja. Okay, Fabian, ich finde, wir haben eine tolle Liste zusammengestellt.
Ja.
Ich habe die Sachen auf jeden Fall auch immer dabei, wenn ich wirklich mal weiter weg losziehe.
Mhm.
Und ja, dann lass uns mal schauen, was ihr als Leser jetzt dazu sagt, was ihr schreibt, wie ihr das findet, und dann lasst uns einfach austauschen und wir hören uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit einem neuen Thema.
Sehr gerne. Bis dahin, macht's gut.
Ja, macht's gut. Ciao. Hey, hier ist nochmal Martin. Dir gefallen unser Podcast, die Ratgeber und Videos auf Survival Kompass? Du konntest etwas lernen und möchtest uns unterstützen? Dann werde Mitglied und hilf uns beim Wachsen. Unsere Vision ist, dich zu unterstützen, sodass du deinen eigenen Naturweg gehen kannst. Ich danke dir für deine Unterstützung. Gemeinsam lassen wir das alte Wissen nicht versickern, sondern du stellst mit deiner Hilfe sicher, dass es festgehalten wird.